Also nochmal herzlich willkommen an alle die, die zum ersten Mal da sind und auch für die, die natürlich öfters hierher kommen. Ich freue mich, euch zu sehen. Und ich habe mich wirklich gefreut, heute hierher zu kommen. Als ich vor einigen Wochen nochmal drüber nachgedacht habe, welches Thema ich hierher bringen sollte und Udo mich kontaktierte und sagte, hey, du bist mal wieder dran bei uns. Und ich sagte, ja, ich weiß. Und ich dachte, welches Thema solltest du heute mitbringen für euch? Dann hatte ich so einen Impuls, genau darüber zu predigen, über das, was ich heute predigen werde. Und das hat auch einen Grund. In der Gemeinde, in der ich war, das war die Baptistengemeinde in Alzey, hatten wir eine Koryphäe des Glaubens gehabt. Manfred Beutel, das war unser Pastor gewesen. Und Manfred Beutel hatte so exorbitante Ideen, wie man Glauben an die Menschen bringt. Eins davon war, mehrere Gottesdienste in einem Fitnessclub zu machen. Das muss man sich das mal vorstellen. Ihr kommt morgens, sonntagmorgens in den Fitnessclub, ja, in diesen Tempel der Ertüchtigung. Und der Lobpreis dort ist natürlich ein ganz anderer, weil er geht natürlich auf den Körper, weniger auf den Geist. Und das sind diese muckibehafteten Menschen, Frauen wie Männer, die ihre Muskeln trainieren und Manfred Beutel und unsere Gemeinde zwischendrin, zwischen den ganzen Geräten und sprach über Soul Food, wie man Geist trainiert und wie Gott in unser Leben kommen kann und uns nicht nur körperlich ertüchtigen kann, sondern auch geistlich ertüchtigen kann. Und das war natürlich für die meisten Menschen dort vor Ort etwas ganz Neues. Unerwartet. Gut, die wussten, dass Gottesdienst ist, aber die konnten sich nicht vorstellen, was passiert. Die dachten wahrscheinlich, da kommt so ein langweiliger Priester rein, in so einem schwarzen Talar, mit so einem weißen Kragen, hält seine Rede und geht wieder raus. Gott sei Dank ist er weg. Ja, so ist, können wir wieder trainieren. Aber es war ganz anders. Und damals konnten wir noch richtig abfeiern und laut singen. Und ich wünsche uns das auch für die nächsten Monate, dass wir endlich aus dieser Covid-19-Situation herauskommen. Und endlich wieder, es ist ja nicht nur ein gruppendynamisches Symbol, wenn wir gemeinsam singen, gemeinsam beten laut, dass wir es hören und sehen, sondern es erfüllt uns, weil in dieser Gemeinschaft Gott zu loben und zu preisen, ist etwas ganz anderes, als wenn wir es im Stillen tun. Und ich möchte gerade mal zu Anfang mit uns beten und bitte euch aufzustehen dazu. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr, hier zu sein. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du mir heute das Mandat geschenkt hast, hier zu sein, dein Wort zu predigen. Ich danke euch, Vater, Sohn und Heiliger Geist, dass die Menschen jetzt hier sind und dass du uns diese Predigt geschenkt hast. Danke für die Impulse, die ich bekam diese Woche. Danke für jeden, der gekommen ist und bereit ist, nicht nur Hörer des Wortes zu sein, sondern auch Täter. Amen. Die Frage, die uns heute Morgen beschäftigt, und es ist immer sehr interessant, wenn Gott mir die Impulse für die Predigt schenkt und ich am Ende meine Predigt mehrfach durchlese, sehe ich erstmal, was für ein Charakter hier die Predigt hat. Und diese Predigt hat den Charakter einer intellektuellen Predigt mit den meisten Fragezeichen. Das heißt, diese Fragezeichen, immer wenn ich diesen Satz mit einem Fragezeichen bringe, ist das für euch die Frage, ist das so bei mir oder ist das nicht? Die Frage, die uns heute Morgen beschäftigt, ist, wie können wir Strategien entwickeln gegen eine geistliche Herzverfettung? Und dazu gibt es auch einen Grund. Was würden die Menschen eurer Stadt sagen, wenn man sie heute in einem Interview in Speyer leibhaftig auf der großen Piazza, auf dieser Fußgängerzone fragen würden, entschuldigen Sie, kennen Sie die Freie Evangelische Gemeinde? Was sagen Sie dazu? Was würden die wohl sagen, frage ich mich. Und ich hatte in einem Gottesdienst diese Frage gestellt und danach kam ein Gemeindeleiter zu mir und sagte, es wäre eine gute Frage, auf die er keine Antwort hat. Er würde das aber herausfinden wollen, weil es eine Frage ist, die äußerst wichtig ist. die Predigt ist so stark, dass ich schon das Ding aus den Angeln hebt. Denn daraus resultierend müsste sich diese Gemeinde und jeder Einzelne in der Gemeinde entscheiden, welche persönlichen Schritte er geht. So weiter Gemeindeleiter. Dem ist auf einmal klar geworden, wenn wir die Menschen in unserer Stadt, in Speyer, fragen würden, was hältst du von der FEG in Speyer? Und es wäre dann interessant zu wissen, was sie darüber überhaupt wissen. Wie sieht es denn bei euch als Gemeinde oder bei jedem Einzelnen aus? Konzentrieren sich die personellen und finanziellen Ressourcen, geistlichen und geistige Kräfte weiterhin auf die Gemeinschaftspflege und verlieren darüber an evangelistischer Kraft und damit auch einer gesellschaftlichen Relevanz? Ein Beispiel. Ich predige öfters in Kaiserslautern, in einer bestimmten Gemeinde, an einem bestimmten Platz. An diesem Platz sind drei Gemeinden. Und da ist diese Freikirche, da ist eine evangelische Kirche und dann ist eine pfingstlerische Kirche. Wenn ich morgens dorthin komme zum Predigen, sehe ich einen Fluss von Menschen, jung wie alt, mit Gitarren und Schlagzeug und keine Ahnung, was sie alles da mitschleppen, in eine bestimmte Gemeinde zu gehen. Während ich in einer Gemeinde predige, wo ich aufpassen muss, dass viele Menschen nicht einschlafen. Nicht wegen meiner Predigt, hoffe ich doch, aber doch, weil, ja, man freut sich auf den Gottesdienst, aber man ist einfach, ja, darauf eingestellt bereits. Also so, jetzt kommt die Predigt, dann kommen die Lieder, dann kommt das Gebet und dann kommt der Segen. Und dann gehen wir nach Hause, dann gibt es was Leckeres zu essen. Und ich spüre das manchmal, dass man sich darauf freut, einfach da zu sein, aber dann auch wieder zu gehen. Und ich habe mich oft gefragt, wie könnte ich diese Gemeinde aufwecken? Also Gott. Aber wie könnte ich mich gebrauchen lassen von Gott? Und es bleibt eine schwierige Frage, während nebendran in einer bestimmten anderen Gemeinde, also da tobt die Party. Das ist so laut, das hörst du über den ganzen Platz. Ich habe mir schon gefragt, ob sich da Leute nicht beschweren. Aber da geht was. Und diese Gemeinde war jahrelang still. Dann kam aber einer, der sich führen ließ und im Heiligen Geist stand. Und auf einmal wurde diese Gemeinde bekannt. Ich glaube, dass diese Gemeinde Potenzial dazu hat. Grundsätzlich formuliert, steht ihr und eure Gemeinde heute in der Gefahr, diese wunderbare Bewegung der Liebe Gottes, von der wir jetzt die ganze Zeit gesungen haben, in seiner Nachfolge höchstens noch intellektuell und theoretisch, aber nicht praktisch und konkret nachzuvollziehen. Vor einigen Jahren luden wir Christian Rust ein. Ich denke mal, als Pastor ist er einigen von euch bekannt, denn er hat vor vielen Jahren sehr viele Elemente in die deutsche Geistlichkeit mit hineingebracht, an Büchern, an Predigten, an Ideen, die sehr, sehr wichtig waren. Und durch seine Vorträge hat er uns in Worms zum Beispiel eine sehr, sehr interessante Frage gestellt, die ich euch heute auch stellen möchte. Wie nehmen andere dein geistliches Wachstum wahr? Oder euer als Gemeinde? Erste Frage. Zweitens, wie entsteht oder wächst eure Gemeinde und ihr geistlich? Dritte Frage. Wie kann aus einem Hauskreis eine blühende Gemeinde in einem Ort werden? Wichtige Frage. Und viertens und letztens, und wenn alles entstanden ist und alles wächst, steht sie, die Gemeinde, aber auch wir immer wieder in der Gefahr, einzuschlafen oder satt zu werden, dass sie keinen Hunger mehr hat auf Gott, auf Jesus, auf Wachstum. In der Gefahr stehen wir alle. Die Jünger schliefen ein, während Jesus kämpfte. Und wir haben jetzt so diese 7 Sendschreiben an die Gemeinden in der Türkei heute gelesen, in unserer Gemeinde. Und ich möchte euch eine mitbringen. Und zwar ist es der Brief an die Gemeinde an Laodicea. Die bekannteste Aussage: und an den Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, der treu ist, der vertrauenswürdige und zuverlässige Zeuge, der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat, der lässt der Gemeinde sagen: Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist. Aber wenn du doch das eine oder das andere wärst, aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Munde ausspucken. Ich sage euch mal, das ist ein Beispiel, wie eine Gemeinde, die glaubt, sie wäre in der Kraft Gottes, auf einmal merkt: oh meine Güte, der Johannes schreibt uns hier ein göttliches Wort, dass wir lauwarm sind. Und ich meine, warum ist das passiert in Laodicea? In der Gemeinde von Laodicea war sozusagen der geistliche Tod eingetreten, obwohl nach außen hin alles gut geregelt war und jeder dachte: wow, tolle Gemeinde. Die reichste Stadt von Phrygien, so hieß damals das Gebiet, lag strategisch günstig. Banken, also Geld, Finanzen und vor allen Dingen die Medizin, nämlich die Augenheilkunde, waren dort ein blühender Wirtschaftsfaktor. Wenn Menschen Augenleiden hatten, dann holten sie sich Salben, die aus bestimmten Extrakten in Phrygien wuchsen. Außerdem hatten die schwarze Baumwolle, ein natürliches Produkt der damaligen Zeit. Also auf jeden Fall, Laodicea stand in der Hochblüte. Und daraus hatte sich eine satte Selbstzufriedenheit entwickelt, die auch vor den Christen nicht Halt gemacht hat. Der Brief erwähnt den Aufruf des Herrn, dass er aufdeckt, was bei diesen Leuten verkehrt sei. Ist das ein Fall von geistlicher Herzverfettung? Fragezeichen. Laodicea war so reich, dass die Bürger der Stadt nach einem Erdbeben, das 60 nach Christus stattfand, ohne Hilfe der römischen Zentralregierung alleine alles wieder aufbauen konnte. Wer konnte das damals? Und die Römer, meine Vorfahren, hatten damals sich etwas einfallen lassen, nämlich die Aquädukten, die es gab. Leitungen, wo Wasser von den Bergen zum Beispiel in die Städte gebracht worden sind. Und der christliche, in diesem Fall war das so, dass das Wasser oftmals, wenn es von den Bergen kam, bei starker Hitze, wenn es ankam, lauwarm war. Und das war der Grund, warum Johannes von Gott diesen Impuls bekam, speziell für die Gemeinde Laodicea. Interessant. Also das kommt nicht von ungefähr. Peter Strauch, lange Jahre der Vorsitzende unserer Freien Evangelischen Gemeinde in Deutschland, hat in einem Vorwort zu Frank Heinrich das Buch »Lieben, was das Zeug hält« von 2009 folgendes Vorwort geschrieben: Fehlt es uns an Liebe? Und was dabei besonders verhängnisvoll ist, verbal ist sie in unseren Gemeinden durchaus vorhanden. Liebe ist eines der meistgebrauchtesten Worte. Und doch ist so wenig davon in der Gesellschaft zu spüren. Das gilt nicht für alle, aber doch für so viele, dass es sich lohnt, darüber zu reden. Und schauen wir mal, was Gottes Wort dazu sagt. Dazu haben wir einen besonderen Brief, nämlich den Johannesbrief, und er spricht explizit sehr starkes Wort über das Thema Liebe. Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts, denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der liebt nicht, denn er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebt. Und Dietrich Bonhoeffer hat mal dazu gesagt, was Liebe ist, weiß nur, wer Gott kennt. Gott kennt niemand, es sei denn, dass Gott sich ihm offenbart. Also nicht Gott kennt niemand, sondern wir kennen Gott nicht. Es sei denn, er offenbart sich uns. Und dann erkennen wir auf einmal, wer Gott ist. Und die knackige Frage heutzutage in der Gesellschaft ist, möchtest du Gott kennenlernen? Möchtest du es zulassen, dass Gott in dein Leben kommt und dich sozusagen zum Leben erweckt? Diesen Fettgürtel um dein Herz sprengt und ein fleischernes, pochendes Herz daraus resultiert. Gott ist Liebe. Und wir singen das immer wieder in den Gottesdiensten. Und diese göttliche Liebe, diese Agape, hat ihren Grund in sich selbst und schenkt dem Gegenüber Anerkennung und Wertschätzung. Diese Agape weist sich als du orientiert, weil sich das liebende Ich dem anderen zuwendet. Und ich merke das, wenn ich als Stadtrat unserer Stadt, gerade in den letzten Tagen, wo es kalt geworden ist, auf einmal Gott mir ein Thema schenkt. Er belegt mich mit der Frage, wie ich zum Beispiel in unserer Stadt obdachlosen Menschen helfen kann, die draußen auf der Straße sind. Und nicht jeder möchte in ein Haus, in eine Behausung. Aber es gibt einige, die wären froh, man würde ihnen was anbieten. Und da merke ich einfach, wie er mich gebraucht, wie er mich hinschickt. Ich sitze dann neben dem obdachlosen Menschen und spreche mit ihm und frage, wie wir ihm helfen können. Und gemeinsam mit den Sozialarbeitern, mit der Verwaltung, organisieren wir dann etwas für diese Menschen, dass sie von der Straße wegkommen, denn diese Temperaturen, die jetzt noch kommen, werden tödlicher sein. Vielleicht tödlicher als Covid-19. Denn sie sind auf der Straße exponiert in einer Kälte, die wir nicht aushalten würden. Sie sind es von Winter zu Winter gewohnt. Aber wie lange? Und wie oft habe ich schon erlebt, dass so ein Mensch morgens nicht mehr aufgestanden ist? Eine Tragödie. Eine Tragödie. Es ist die unumkehrbare Bewegung der göttlichen Liebe, dass sie zuallererst am Menschen geschieht, nicht nur an uns. Liebe ist also nicht die Wahl des Menschen, sondern zunächst die Erwählung des Menschen durch Gott. Er erwählt uns. Ich bin so dankbar, heute hier zu sein und euch dieses Wort geben zu dürfen, euch dienen zu dürfen. Und diese Liebe gebe ich weiter an die Menschen auf der Straße, auf die Menschen in der Gemeinde und wo auch immer ich kann. Und oftmals fehle ich an der Liebe, da muss ich an mir arbeiten. Da merke ich, da ist wieder so ein kleiner Speckgürtel um mein Herz. Das muss ich sprengen lassen durch Gott. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Deswegen ist es auch so wichtig, uns nach dem Heiligen Geist auszustrecken. So sind wir aufgerufen, uns von Gott lieben zu lassen und mit dieser Liebe nun Gott, unseren Nächsten und unseren Nächsten zu lieben. Wir sind aufgerufen. Und ich sage euch, wie viele Menschen finden immer wieder in unseren Gemeinden, die woanders keine Möglichkeit hätten, anzukommen, akzeptiert zu werden. Aber in unseren Gemeinden schaffen es viele. Nicht immer, aber ich hoffe doch immer öfters. An unserem Liebesfaktor gegenüber unseren Nächsten ist erkennbar, wie die Liebe in unserem Herzen ist. Als mich letztens die Tageszeitung anrief und sagte, wir möchten gern über ihren Lebenswechsel, als sie damals Biker-Präsident und Rocker war und heute Prediger, Christ und Stadtrat unserer Stadt, möchten wir gerne einen Artikel bringen. Und ich gab denen die ganzen Informationen. Und ich weiß noch, unsere Nachbarn haben mich angesprochen und haben gesagt, Herr Riewer, wir kennen zwar Ihre Geschichte ein bisschen, wir wissen zwar davon, aber es wirft uns jedes Mal um, was Sie für einen Lebenswandel gehabt haben. Jetzt muss nicht jeder von euch irgendwie einen ganz schlimmen Lebenswandel gehabt haben, um das zu sein, was er heute ist. Ein von der Liebe Gottes beschenkter Mensch. Aber er kann das weitergeben, was wir mit Gott erleben. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Ein hartes Wort. Und doch ist es so. Weil wir erstens mal in unserer Gemeinschaft aufräumen müssen. Wir müssen uns fragen, was halten wir von unserem Nächsten in der Gemeinde? Und vielleicht auch eine gute Frage, die ich mich immer frage, was hält denn unser Nächster von mir? Reflektiere ich das? Denn was ich über mich denke, ist vielleicht positiv. Vielleicht. Aber was denken die anderen über mich? Sich damit auseinanderzusetzen. Die Formel für eine gelungene Liebe ist also, meinem Nächsten von der Liebe, mit der Gott in Jesus Christus mich und ihn geliebt hat, Zeugnis zu geben. Denn eins ist klar, nicht jeder von uns ist berufen zu einem Evangelisten oder Pastor oder Prediger oder was auch immer. Aber zum Zeugnis sind wir alle mal gerufen. Und es muss nicht das große Ding sein. Es können manchmal Kleinigkeiten sein, wo Gott letzte Woche in unserem Leben geholfen hat, dass wir einen Schlüssel finden, den wir verloren hatten, oder einen Menschen, mit dem wir uns ausgesöhnt haben. Gott macht es möglich. Den Nächsten lieben heißt also schlicht und einfach, den Nächsten ein Zeuge Christi zu werden. Und es gibt vier Hindernisse, die geistliche Herzverfettung bewirken. Wir sind zu beschäftigt, uns lieben zu lassen. Wir sind zu beschäftigt, uns lieben zu lassen. Und wie heißt das nochmal so schön? Wenn wir uns beschenken lassen, können wir das weitergeben. Sind wir aber zu busy, um einfach zu sagen, Herr, beschenke mich. Um einfach zuzulassen, dass Gott uns beschenkt. Was wollen wir dann weitergeben? Fragezeichen. Kann es sein, dass wir vor allem für uns selbst glauben wollen und die anderen uns vielleicht sogar gleichgültig sind? Wir lieben unsere Gottesdienste, wir lesen die Bibel und beten, aber letztlich bleiben wir doch für uns. Fühlen wir unseren eigentlichen geistlichen Puls noch? Pocht es noch? Klopft es noch? Also wenn ich mit Geschwistern wie mit euch zusammen bin, dann pocht er. Dann freue ich mich. Ich sehe euch und ich freue mich, dass ihr da seid. Und nicht nur Body, sondern auch Spirit. Ihr seid da und euer Herz pocht mit mir. Weil ich merke an der Resonanz nach den Predigten, dass mir viele sagen, hey, das hat mich wieder so mitgenommen. Mein Herz schlägt für Jesus. Es ist mir wieder klar geworden, was Gott uns mir sagen möchte. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht konsumieren, dass wir konsumieren, aber das Praktizieren, dass wir schlussendlich sozusagen an geistlicher Herzverfettung sterben. Die meisten Todesfälle haben wir immer noch durch Herz-Kreislauf-Versagen in Deutschland. Und nicht nur hier. Das passiert, weil bestimmte Menschen Dinge nicht einhalten, die für sie wichtig wären. Andererseits gibt es natürlich auch die Möglichkeit, auch so zu sterben an Herzinfarkt. Aber wenn wir nicht trainieren, das heißt, wenn wir mit diesem geistlichen Wort nicht nach außen gehen, nach praktizieren und trainieren, dann sterben wir. Und ich erlebte das und es machte mich traurig, in meiner Zeit, als ich Gemeindejugend war, von einer evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Hessen war, Gemeinden zu besuchen, ich sage nicht wo, aber es hat mich traurig gemacht, die hatten sich in den alten Jahrzehnten abgekapselt und waren nur noch für sich. Und es drang nichts nach draußen, aber innen drin war auch keine Liebe zu spüren. Da wurde man angesprochen, warum man denn seinen Platz dort okkupierte, auf dem man jahrelang saß. Da wurde gefragt, warum singen wir heute keine Kirchenlieder aus unserem roten Buch? Ja? Warum, was sind das für neuartige Lieder? Was machen die ganzen Jugendlichen hier auf einmal? Ja, das ist schon ein bisschen störend. Und wenn ich die Frage stellte, was passiert denn hier in eurem Ort? Was sagt denn die Gemeinde über euch? Was sagt denn die Stadt über euch? Und dann sagten viele, die wissen gar nicht, dass es uns existiert. Das ist traurig. Und mir gefällt Wilhelm Busch so sehr. Also nicht der Komiker, der Zeichner dieser tollen Figuren, sondern der Prediger Wilhelm Busch aus dem Ruhrgebiet. Jetzt, wo gerade die Fenster auf und die Türen aufgegangen sind, ist mir nämlich dazu was eingefallen. Er predigte in Essen, voller Saal, Baptistengemeinde, 500 Personen. Und ich höre seine Predigten jetzt noch. Also, die wurden aufgenommen. Ich war damals nicht dabei. Und er sagte irgendwann mal mitten in der Predigt, sag mal, könnt ihr hier mal ein paar Fenster und mal ein paar Türen aufmachen? Es ist ja so warm, das ist so eine dicke Luft hier, lass doch mal frische Luft rein. Und er war so erfrischend ehrlich und hat aber auch die Liebe ausgedrückt. Wenn er in Essen durch die Gebiete ging, die so, ja, wo man sagt, sozialer Brennpunkt, da kamen die Leute raus und sprachen ihn an und freuten sich. Da machten sie mal eine Flasche Bier auf und da saß man auf der Treppe und er predigte das Evangelium. Die Menschen suchen nach Antworten, nach Liebe, nach Anerkennung, nach Wertschätzung. Man muss manchmal auch die Türen und die Fenster aufmachen und mal den Mief mal rauslassen und einfach mal frische Luft hinein. Auch bei dir selbst, um geistliche Herzverfestigung zu vermeiden. Wenn das so ist, dann leben wir, also wenn wir das nicht tun, dann leben wir einfach nur die Selbstverwirklichung, aber in fromm. Es ist möglich, religiös absolut rege und aktiv und dennoch ohne Liebe tot zu sein. Das ist Aktivismus, mehr nicht. Wir sind aufgerufen, das biblische Verständnis des ganzen Lebens als Gottesdienst neu zu entdecken. Punkt 2. Wir sind vom anderen Stern. Also wenn ich bei uns manchmal frage in der Nachbarschaft, dann denken die Leute das schon über uns als Gemeinde. Ihr seid doch von einem anderen Stern. Er steht da und ihr hebt die Hände und ihr singt da so Lieder und ihr tauft Leute erwachsen. Also sowas haben wir noch nicht erlebt. Aber vielleicht kann es sein, dass wir über unseren eigenen Standortbestimmung nicht von der Welt zu sein, denn das wollen wir nicht, wir wollen nicht sein wie die Welt. In der Bibel steht ja auch, wir sollen nicht so sein wie die Welt. Also nicht wie das Übliche, was wir kennen. Vergessen haben, uns in diese Welt senden zu lassen. Das heißt, wir hätten die Möglichkeit, uns von Gott senden zu lassen in diese Welt, ohne von dieser Welt zu sein. Ein markanter Unterschied. Wie viele Berührungspunkte haben wir noch mit Menschen, die keine Christen sind? Frage ich hier mal. Wie nahe sind wir ihnen? Wie viel Zeit verbringen wir in der Gemeinde? Und wo sind wir noch glaubwürdig Salz und Erde und Licht der Welt? Wie es in Matthäus 5 von Jesus so explizit gesagt wird. Ihr sollt Salz und Licht sein in dieser Welt. Sind wir es? Bist du es? Drittens. Wir sind viel zu ängstlich und oder bequem. In unseren bürgerlichen Milieus ist die Welt noch ziemlich in Ordnung. Wir hören zwar von Jesus, der an den Rändern, an den Hecken und Zäunen der Gesellschaft gegangen ist und der besonders die Armen und Notleidenden aufsuchte, aber für uns ist das oft weit weg. Es kann sein, dass wir uns die Finger lieber nicht schmutzig machen wollen. Warum gibt es im Umfeld von Christen so wenig Homosexuelle, Leute mit Alkoholproblemen, Gewalttäter, Ehebrecher? Und warum gibt es keine Freundschaften zwischen Christen und Muslimen? Ich frage das. In meinem Umfeld habe ich das ganze Paket. Und es ist nicht unbedingt so, dass ich das mir das ausgesucht habe. Aber eines Tages brachte meine Frau mir zwei Menschen, die gleichgeschlechtlich sind so. Und ich fragte mich, okay, das sind Menschen, die Gott uns geschenkt hat. Und wir luden sie ein zum Essen und wir blieben mit ihnen. Und ich konnte irgendwann mal in einem größeren Rahmen, wo viele von ihnen waren, auch einfach mal Zeugnis geben über die Liebe Gottes. Und ihr werdet euch wundern, wie offen diese Menschen für das Thema Glauben sind. Denn die machen sich schon Gedanken über ihr Leben und die haben schon einige Probleme gesellschaftlich gesehen, die eine Null-Akzeptanz, Null-Toleranz gegenüber diesen Menschen sind. Und wie oft haben wir uns in Witzen oder anderen Dingen über diese Menschen lustig gemacht. Jetzt müssen wir immer unterscheiden, die Menschen und die Sünde. Also das, was nicht in Ordnung ist, aber die Menschen. Das heißt, es geht nicht um, ich meine, der sagte zu mir, ich bin froh, dass du nicht einer von denen bist, die zu mir gesagt hat, die mich begrüßt hat mit den Worten, ach, ihr seid schwul, gell? Wie ist das denn eigentlich so? oder homosexuell zu sein. Damit degradierst du, hättest du uns degradiert auf unsere Sexualität. Sondern du sagst uns einfach, ihr seid herzlich willkommen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr kommt, wenn ihr da seid. Und meine Frau und ich sind gerne Gastgeber für euch. Und geben ihnen nicht nur das Gefühl, sondern einfach die Akzeptanz, die sie ansonsten nirgendwo hätten. Was daraus erwächst, wie die Muslime sagen, Inshallah, das weiß Gott nur alleine. Und die Muslime selbst, wir stehen die zu Carlo Riva und zu anderen Christen, denn unser Pastor ist ständig da unterwegs mit Muslimen, die sagen, endlich mal Christen, die zeigen, dass sie Christen sind. Denn die Christen, die die Muslime kennen, sind meistens schlechte Beispiele oder sie bringen schlechte Beispiele. Und dann lernen sie Menschen kennen, die sagen, ich kümmere mich darum, dass dein Sohn einen Ausbildungsplatz bekommt. Ich kümmere mich darum, dass deine Tochter einen Kita-Platz bekommt. Ich kümmere mich darum, dass sie eine andere Wohnung bekommt. Und so weiter und so fort. Das ist Liebe. Nichts anderes. Kein Aktivismus. Und wir sind oftmals ängstlich. Aber wozu? Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft und des Mutes. Erwarten wir wirklich immer noch, dass diese Menschen erst zu uns kommen, anstatt dass wir zu ihnen gehen? Denn das ist meine erste Strategie, zu ihnen zu gehen. Wenn die mich einladen, gehe ich hin. Ja? Warum sollten sie denn kommen, wenn wir sie nicht einladen? Wenn wir sie nicht einladen, kommen sie nicht. Das kennt ihr doch. Warum sollte ich kommen? Du hast mich nicht eingeladen. Ja, aber ich habe doch nichts gegen dich, aber du hast mich nicht eingeladen. Drängen wir uns auf? Fragezeichen? Ich denke nicht. Manchmal hindert uns auch ein gewisser materieller Wohlstand, der uns satt macht und uns alle Flexibilität und Spontanität genommen hat. Wisst ihr, wenn man so satt ist von allem, was Gott uns schenkt und dann gar nicht mehr in die Pötte kommt, Entschuldigung. Wann beteiligen wir uns an der Bewegung Jesu, der sich selbst entäußerte, um anderen zu dienen? Fragezeichen. Und viertens, wir sind lieblos. Ich liebe diese Wortspiele, das ist so wie Enttäuschung. Was ist an Enttäuschung so schlecht? Wir wurden enttäuscht. Wir wurden als eine Täuschung in die Realität gebracht. Und lieblos ist eben nicht Liebe behaftet, liebesstark, sondern da fehlt eben was. Schon lange bewegt mich die Salbung Jesu durch die Sünderin. Das Kapitel fasziniert mich jedes Mal, wenn ich es lese. Weil ich sehe die Jünger, wie sie in diesem Saal sitzen und jeder wird begrüßt, dann kommt diese Ehebrecherin rein, diese Prostituierte und wie Jesus sie behandelt. Das schlägt mich jedes Mal um. Da denke ich immer, wenn diese Frau sich offenbart in einem öffentlichen Café, wird sie sofort so, oh, mit denen wollen wir aber nichts zu tun haben. Wem wenig vergeben wird, der liebt wenig. Kann es sein, dass wir so wenig Liebe haben, weil wir so wenig aus Gottes Vergebung leben? Fragezeichen. Ich denke, wir haben Grund dazu, dankbar zu sein. Denn uns ist vergeben worden. Und das Symbol des Kreuzes bedeutet, Jesus hat für uns die Sünde auf sich genommen. Wir müssen nicht mehr darunter leben, unter der Sünde. Wir sind frei. Nicht böswillig oder absichtlich, und doch haben wir uns unser geistiges Leben doch gut eingerichtet. Und ich danke Udo, dass er am Anfang dieses Gebet über die verfolgten Christen genommen haben. Die können sich jetzt nämlich nicht so gut einrichten wie wir. Die haben nämlich sehr harte Probleme. Und nicht nur in Nordkorea, sondern überall, wo momentan ein falsch gepredigter Islam Christen unterdrückt, Hindus unterdrückt und viele andere. Es bewegt sich in vertrauten Bahnen und oftmals sind wir schon ja, in diesem Gefälligkeitspegel, so, ach, es geht uns gut, ja, aber was ist mit den anderen? Denken wir auch an die verfolgten Geschwister von uns? Und darf Gottes Geist wirklich noch an uns arbeiten und uns unsere Sündhaftigkeit und unsere Verlorenheit offenbaren? Oder glauben wir eventuell, dieses Stadium für immer hinter uns gelassen zu haben? Also ich glaube das nicht. Das Schöne an diesen Predigten ist, wenn ich an dem Schreibtisch meiner Frau sitze, und die hat ihren Schminkspiegel noch da stehen, dass ich mich in diesem Spiegel manchmal betrachten kann, wenn ich mir die Predigt selbst vorlese. Und dann gilt für mich immer die Frage, ist das bei dir so? Oder hast du diesen Level der Fettleibigkeit immer noch, dass du unbeweglich bist? Ich komme zum Schluss. Lösungen und Vorschläge. Oder wie es mal Marius Müller-Westernhagen gesungen hat, lasst uns lieben. Für unser Leben aus dem Glauben gilt sprichwörtlich, Liebe ist nicht alles, aber ohne Liebe ist alles nichts. Das ist ja das zutiefst Faszinierende in unserem christlichen Glauben. Und das nehmen die Leute wahr. Das nehmen die Menschen wahr. Hier kann es gar nicht um hektischen Aktivismus gehen, sondern um eine ehrliche und geistliche Frage. Brennt das Feuer in dir noch? Das Feuer der Liebe. Ist uns die Tiefe dieser Liebe Gottes vor Augen und ins Herz geprägt? Wie hoch würden wir unser Liebesfaktor selbst einschätzen? Unsere Liebe zu Gott in Jesus Christus. Bewegt uns noch, dass Gott in seiner Liebe will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Wollen wir das auch? Wozu drängt und treibt uns dann die Liebe Christi? Wie konkret ist unsere Liebe gegenüber unserem Nächsten, unserer Frau, unserem Mann, unserem Kind, unseren Eltern, unseren Nachbarn und so weiter und so fort? Wenn uns Gottes Liebe erfüllt, dann werden wir wie Verliebte. Und ich liebe dieses Beispiel des Verliebtseins. Wir suchen nach Gottes Willen zu fragen, zu erforschen, was unseren Nächsten bewegt und wie wir sie wirklich mit langen Atem lieben können. Ich vergleiche das oftmals mit dem Liebesverhältnis zu einem Menschen. Ich nehme meine Frau und ich frage mich täglich, mit was könnte ich ihr heute eine Freude machen? Wie könnte ich ihr meine Liebe zeigen? Was könnte meiner Frau gefallen, wenn ich etwas tue, wo sie als Liebe einschätzt? Und es gibt ja so vier Sprachen der Liebe. Jeder versteht es unterschiedlich und man braucht erstmal nach der Phase des Verliebtseins zu einer Phase, wo man erkennt, wo die Sprache der Liebe ist und dann trifft man den Kern und weiß genau, Udo weiß genau, wie es seiner Frau geht, was er ihr schenken kann, was er tun kann, was er sagen muss, um sie zu lieben und andersrum. Ich nehme euch gerade als Beispiel. Und das ist für mich ein tägliches Training, ein tägliches Training. Und meine Frau liebt das auch, ja, und die schätzt das auch. Und dennoch bleibt die Frage, ob wir im Bibellesen, Gebet wirklich immer wieder neu den lebendigen Gott oder nur unserer eigenen Frömmigkeit begegnen. Da müssen wir sehr aufpassen. Wenn wir nur noch unsere eigenen Frömmigkeit sehen, vor Augen sehen, ja? Ich denke immer an den Spiegel, ne? Bin ich nur fromm oder dass ich in den Himmel komme oder habe ich dieses Feuer in mir, das mich dazu bewegt, enthusiastisch eine Predigt zu schreiben, damit ich heute bei euch in Speyer darüber reden kann. Zum Beispiel. Oder schreibe ich einfach was. Ja? Unser Herz kann nicht brennen, wenn wir uns nicht dadurch gegenseitig ermutigen und bestärken, dass wir aktuell und öffentlich Zeugnis von Gottes großen und kleinen Taten geben. Das ist einer der Punkte. Und nur, ich denke immer so an meine Reifen. Also die jetzigen gehen noch, aber oftmals denke ich, ich brauche eine Runderneuerung. Ja? Nicht nur die Reifen, nicht nur meinen, sondern ich auch. Ich brauche manchmal eine Runderneuerung. Und dann begebe ich mich irgendwie in das Feld der Runderneuerung. Das sind Pastoren, Prediger, Schriften, die mich immer wieder ganz neu ja, bewegen und wo ich das liebe, wo ich die Liebe in mir auf einmal entfacht sehe. Mensch, das habe ich bis dato gar nicht so gesehen. Und ich möchte das ja. Herr, hilf mir bitte, mach mich doch zu einem Menschen nach deinem Geschmack, weil ich merke, ich bin schon wieder geistig eingefettet und ich möchte das abtrainieren. Und eine derartig leidenschaftliche Aufbruch verändert und erneuert unseren Glauben auch. Denn es bewegt uns, es macht uns mutig zu bekennen und dann dürfen wir auch Großes erwarten. Das ist auch Glaube, ja. Wie oft habe ich schon bei Menschen gestanden, wo ich darum gebetet habe, ihnen die Hände aufgelegt habe, gefragt habe natürlich vorher, und wo ich einfach im Glauben an Christus blind gesagt habe, Herr, ich bitte dich für diesen Menschen, heile ihn, hilf ihm. Und man stelle sich vor, es passiert dann auch. Ja? Und ja, ich weiß die Angst vor der Enttäuschung, dass es nicht passieren kann. Da müssen wir ehrlich sein und sagen, ich kann dir das nicht erklären. Gott erklären zu wollen, warum er dann in dem Moment nicht reagiert hat, ist, als wollten wir Gott degradieren zu einem Coca-Cola-Automat. Oben werfen wir eine Münze rein und unten kommt automatisch die Dose raus. Das ist ein bisschen zu platonisch. Das geht nicht so. Gott hat seinen eigenen Willen. Und ich wünsche euch, dass ich bete für euch, dass es geschieht. Amen.